Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Die meisten Menschen, die hierzulande Kultur machen, sind nicht fest angestellt, haben kein Netz, das sie auffängt, wenn das Kulturleben brach liegt, so wie jetzt. Sie bangen gerade um ihre wirtschaftliche Existenz. Auch der Countertenor, der Sänger David Erler.
Mir fallen 100% meiner Einnahmen weg. Mir wurde das gesamte Passionsgeschäft, wie ich es mal nennen möchte, abgesagt. Ich habe bis zum Ende vom Monat April keine Termine mehr und selbst im Mai werden jetzt schon Sachen abgesagt.
Er hat jetzt eine Online-Petition gestartet mit über 200.000 Unterschriften inzwischen. Diese Petition fordert schnelle und unbürokratische Hilfe durch die Politik mit Geld und schnellen Krediten. Denn, so steht es da, Zitat, die Gesellschaft mag für einige Zeit auf kulturelles Leben verzichten können, aber sie tut sie es zu lang, könnte am Ende niemand mehr da sein, der es wieder aufleben lassen könnte. Deshalb vergesst die Kunstszene und die Freiberufler nicht. Tja, was können freie Kulturschaffende eigentlich rechtlich durchsetzen in so einer Lage? Das frage ich Peter Raue, den renommierten Berliner Kunstanwalt. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Also, was können jetzt selbstständige Kulturmacher, Kulturmacherinnen tun, um nicht in Armut abzurutschen?
Also, um es ganz derb zu sagen, die Situation ist ausgesprochen beschissen für diese Menschen. Die haben keine festen Verträge, sondern haben bestenfalls Zeitverträge, Engagements. Also jemand verpflichtet sich, in einer Oper mitzusingen, jemand verpflichtet sich, in einem Theater zu spielen, ohne dass er am Haus angestellt ist. Dann haben wir eine andere Situation. Die Produktion wird abgebrochen. Der Abbruch ist, das ist unbestritten, sogenannte höhere Gewalt. Force majeure nennt man das international. Und damit entfällt der Anspruch des Künstler oder der Künstlerin, obwohl sie einen Vertrag haben, am so und so vielten 20 Abende in dem Theater aufzutreten. Das geht aber natürlich sehr viel weiter. Die Leute, die Führungen machen, Topografie des Terrors, das sind alles Freischaffende, die das machen, die sind plötzlich ohne Einnahmen. Wie man denen helfen kann, das weiß im Grunde niemand. Ich weiß, dass sowohl Frau Grütters im Kultusministerium als auch Lederer intensiv daran arbeiten,
der Berliner Kultursenator, Klaus Lederer von der Linkspartei,
einen Fonds aufzulegen, aus dem sozusagen das Schlimmste abgewendet werden kann. Da gibt es ganz normale Abstimmungsprobleme. Wer ist wofür zuständig? Wie viel Geld kann der Bund? Wie viel Geld müssen die entsprechenden Länder und Kommunen geben? Aber ich sehe eigentlich nur einen Weg, dass diejenigen, die über die Gelder verfügen, die öffentlichen Hände, verstehen, dass sie hier eingreifen müssen, um eine Katastrophe zu verhindern, viele, viele Katastrophen zu verhindern. Und auf der anderen Seite ein Verständnis bei den betroffenen Künstlern und Künstlerinnen. Und das geht also nicht nur Künstler, Künstlerinnen, alle, die freischaffend in der freien Szene tätig sind, ein bisschen Geduld zu haben. Es gibt ja eine Petition inzwischen, die unendlich viele Menschen unterschrieben haben.
Über 200.000 inzwischen auch, ja. Von David Erler, dem Musiker.
Genau, es ist aber das wechselstündig. Das ist ja völlig richtig, weil man dann mal sieht, um wie viele Menschen es sich da eigentlich handelt. Das sind ja nicht eine Handvoll Paradiesvögel, die da betroffen sind, sondern das sind Menschen, die Familien haben, die von den Einkünften leben müssen und jetzt sozusagen die Strafe dafür, dass sie freischaffend tätig sind, erfahren.
Also und die auch ein großer Wirtschaftszweig sind, ne? Also wir reden da ja von Summen weit über 1 Milliarde Euro, die da sozusagen pro Jahr umgesetzt werden auch, ne?
Ja, natürlich. Und die sind ohnehin schon nicht die Begünstigten und schrappen immer am Mindestlohn entlang.
Und sie haben keine Zeit, glaube ich, zu warten, weil sie sagen, man muss dann Geduld zeigen. Klar, also, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich glaube, viele leben ja tatsächlich von Auftrag zu Auftrag, von der Hand in den Mund. Die haben vielleicht 2 Wochen, vielleicht 3 Wochen Rücklagen, aber dann irgendwann geht ins Eingemachte. Ne?
Nein, ich denke an viel kürzere Zeit. Ich rechne damit, dass noch in dieser Woche ein erster Erkenntnis und ein erster Fonds zur Verfügung stehen wird. Und dann wird das zweite Problem sein, wie die Verwaltung damit so unbürokratisch wie möglich umgeht, ohne dass sie Gelder verschenkt.
Die Verwaltung, die ja selbst gerade ausgedünnt ist, ne?
Ja, die natürlich, ja klar, die sind alle im Homeoffice, von da aus lässt sich Geld schlecht verteilen. Also es ist eine wirklich ganz, ganz schwierige Situation, die macht mir mehr Sorgen als die Tatsache, dass man nicht aus dem Haus gehen darf, das kann man überleben. Aber die Situation für die Menschen, die Kinder haben, die in die Schule gehen, die Schulgeld zahlen müssen, Kita zahlen müssen, Miete zahlen müssen und plötzlich ohne Geld dastehen und das nicht für 8 Tage, sondern wie lange es immer geht, aber auf jeden Fall in den April hinein, ist es schwierig und ich kann leider keinem sagen, du hast einen rechtlichen Anspruch. Das ist das Problem.
Was ist denn eigentlich mit den Verträgen? Also wie detailliert werden denn solche Verträge geschlossen, von denen Sie vorhin gesprochen haben? Eben also Schauspielerinnen, Schauspieler, Dozenten, Moderatoren, viele Menschen, die sozusagen als Honorarkräfte eben sozusagen da arbeiten.
Die haben ihre Verträge.
Da steht nichts drin über höhere Gewalt, was dann passiert mit dem Honorar?
Nein, das steht fast in keinem Vertrag drin. Und dann gelten die allgemeinen Regelungen. Ich meine, Martina Gedeck und Bechtolf haben ihn probiert für eine Hamburger Produktion im Pauli-Theater. Die haben kurz davor abgebrochen, die kriegen nichts, obwohl sie sich die Zeit frei, ich meine, das sind nicht die Ärmsten, aber das gibt es im renommierten und im nicht bekannten Bereich ganz genauso. Die Leute haben Verträge, dass sie dreimal in der Woche durch eine Ausstellung führen und dafür so und so viel Geld kriegen. Die Ausstellung ist geschlossen und damit gibt es keinen Schadenersatz, nichts.
Und die Auftraggeber sind auch nicht abgesichert, dass sozusagen dann eine Versicherung einspringt in diesem Fall?
Nein, der Force Majeure ist schlicht hier nicht versicherbar. Ich sag mal grundsätzlich nicht, über Ausnahmen wollen wir jetzt nicht reden, aber in dem personalen Bereich überhaupt nicht.
Was sollte man denn aus dieser Situation lernen für die Zukunft als freischaffender Kulturmensch?
Na, der freischaffende Kulturmensch ist natürlich immer irgendwie in dem Vertragsgebilde der Paria, der rechtlos dasteht. Ich denke, die Überlegung muss bei den Kommunen, den Ländern und dem Bund einsetzen, wie man einen solchen Fall so absichert, dass man nicht wieder vor dem Nichts steht. Das ist ja, hat ja noch kein Mensch bisher in den letzten Jahren über diesen Fall nachgedacht, weil er auch nicht virulent war. Also da wird man schon überlegen müssen, wie man vielleicht auch gesetzlich Sicherheiten einbaut.
Dieser Begriff oder dieser Rechtsbegriff der höheren Gewalt, den Sie ja schon kurz angeführt haben, der ist ja, glaube ich, schon sehr, sehr alt, ne? In der Rechtsgeschichte.
Seit eh und je und es gibt unendlich viel Rechtsprechung.
Ist er nicht sehr vage, dieser Begriff?
Zunächst ist er vage, aber er ist von der Rechtsprechung doch sehr genau eingeschränkt worden. Das sind Ereignisse, für die, ich sag's mal etwas volkstümlich, für die keiner was kann. Also wenn ein Impresario sich verkalkuliert hat, wenn der Mietvertrag nicht klappt, das ist immer im Verschuldensbereich. Aber das ist wie ein Tsunami. Das ist ja ein intellektueller Tsunami, den wir da erleben, ein Leerpusten der Kulturhäuser. Und das ist höhere Gewalt, ist auch von der Rechtsprechung längst entschieden. Gerade auch für die Pandemie gibt es dazu Rechtsprechung. Und da kann man nur hoffen, dass die Verwaltung schnell, unkonventionell vorläufige oder endgültige Hilfe schafft.
Jenseits dieser Fonds, die Sie schon erwähnt haben, der möglichen Fonds, die eventuell aufgesetzt werden, eben mit Hilfe der Bundesregierung und der Länder, was kommt denn noch in Frage aus Ihrer Sicht? Also,
es gibt nicht viel. Es gibt keine Kurzarbeit, weil die Leute nicht im Arbeitsverhältnis stehen.
Steuerstundungen? Könnte man darauf Anspruch haben oder ist es auch Kulanz?
Diese Menschen, die zahlen doch keine Steuer. Die nehmen doch so alles. Also die, von denen wir jetzt gerade reden, die sogenannte freie Szene, die zahlt doch keine Steuer. Nicht, weil sie sich betrügen, sondern weil sie so wenig verdienen, dass sie gar nicht zahlen müssen. Ich glaube, die Steuerstundung ist das am weitesten wegliegend. Ob die einen Anspruch haben gegen einen Vermieter, dass er sich mit der Miete geduldet, also das ist wieder im zivilen Bereich und dem Gespräch vorbehalten. Man kann nur hoffen, dass diese Menschen dort, wo sie Forderungen ausgesetzt sind, Miete, Kita, Geld, Schulgeld, Fahrkarten, was es alles gibt, dass man ihnen da entgegenkommt und die Zeit überbrückt und hofft, dass wir in einem Monat durch sind.
Was ist denn eigentlich mit den erbrachten Leistungen, die jetzt schon erbracht worden sind? Zum Beispiel bei Theaterproben, die schon wochenlang laufen, wo man da schon...
Die sind zu honorieren. Mhm. Aber da sind eben die Verträge oft sehr kompliziert. Viele dieser Verträge sehen so aus, dass der Schauspieler, sagen wir mal, pro Abend 1.000 Euro bekommt und damit die Probenzeit abgegolten ist, sodass man auch wieder streiten kann, wie viel Probezeit ist da drin. Da werden die Theater, soweit sie das können, natürlich auch entgegenkommen. Das tun sie auch, habe ich schon in vielen Fällen jetzt erlebt, dass man sagt, also wir rechnen dir ein Drittel und zwei Drittel auf die Probezeit an. Aber das sind ja schon sozusagen die Begünstigten.
Was würden Sie jetzt als Bürger, jetzt nicht nur als Anwalt, sondern auch als Bürger empfehlen für alle, die sonst Kultur genießen, die nicht selber Kulturmacher sind, sondern einfach gerne ins Theater gehen, ins Kino, in Konzerte und die vielleicht ein paar Euro übrig haben, was würden Sie jetzt empfehlen?
Ja, ich habe ja eine Initiative mit unterschrieben, dass alle die Leute, die ihre Theaterkarten nicht wahrnehmen können, Opernkarten, Konzertkarten, dass die auf das Refunding, auf das Rückzahlen des Geldes verzichten, damit dieses Geld wenigstens in den Häusern bleibt. Ich meine, Sie müssen sich mal vorstellen, alleine in Berlin gehen monatlich 15 Millionen Euro aus Einnahmen von Kartenverkäufen ein. Und die fehlen plötzlich. 15 Millionen, das ist im Monat, das ist eine Menge Geld. Und die fehlen natürlich auch den Institutionen, den Opern, den Theatern. Von den freien Theatern, wie das weitergeht, weiß ich nicht. Da ist noch viel nachzudenken und viel Solidarität mit den Kulturinstitutionen einzufordern.
Wie verbringen Sie jetzt Ihre Tage, Peter Reul?
Lesend, endlich die Filme nachschauend, die ich in DVDs gesammelt habe. Also ich persönlich kann damit gut umgehen und man kann fast sagen, es ist mal ganz gesund zu erleben, dass nicht alles so läuft, wie man sich das wünscht. Und ein Blick nach Syrien, ein Blick an die griechische Grenze sagt, jetzt bleib mal ganz ruhig. Was mich beunruhigt, sind die finanziellen Auswirkungen.
Ja, die sind heftig und da konnten Sie jetzt eigentlich auch wenig beruhigen, ne? die freie Kunstszene.
Müsste ich lügen und das tue ich so selten wie möglich.
Sagt der Berliner Kunstanwalt Peter Rauer. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.